Am letzten Sonntag habe ich darüber gepredigt, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, eine neue geistliche Vision gewinnen können von Kirche. Dass, wie ich es am Anfang schon versucht habe anzudeuten, dass Kirche nicht einfach Organisation ist, nicht Programm, sondern Menschen, die von Gott zusammengerufen werden, aus der ganzen Welt. Auf einmal nicht nur Juden als Gottes Volk bezeichnet werden, sondern auch so Menschen wie wir, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien oder aus anderen Ländern, Teil von Gottes Bewegung in dieser Welt sein können. Kirche und Gemeinde ist zunächst mal nichts Organisatorisches. Es hat immer auch einen organisatorischen Aspekt, das ist klar. Selbst in einem Hauskreis gibt es eine Organisation und je größer sie wird, desto komplexer. Und ein Stück weit werden wir uns damit als Gemeinde befassen und ich rede auch über Kirche, weil mir das wichtig ist, dass wir verstehen, Kirche ist was Geistliches. Kirche ist nicht Programm, sondern ich möchte gern, dass wir als Gemeinde uns aufmachen, eine geistliche Bewegung zu sein, immer wieder. Das haben wir vielleicht schon ganz oft gehört, aber wir müssen das ja auch leben. Das liegt an uns, eine Bewegung zu sein, in Bewegung zu bleiben, Gott zu suchen. Und wir werden in diesem Jahr werden wir über Statuten diskutieren. Und das ist genau der organisatorische Teil. Und der ist wichtig, damit wir transparent sein können. Oder wenn ich Leuten erkläre, was seid ihr denn für eine Kirche, sage ich oft, ja, wir sind einfach ein Verein. Leute wissen überhaupt nicht, was Freikirchen sind. Ich habe viele Leute, es gibt eine aktuelle Umfrage, die Menschen wissen nicht, was Freikirchen sind. Und 2 von 5 haben schlechte Erfahrungen mit Freikirchen gemacht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir transparent sind, dass wir klare Strukturen haben, dass wir uns auch einfügen in die ganz normale Demokratie und Rechenschaft ablegen, auch damit wir nicht Autorität missbrauchen zum Beispiel. Und deswegen ist uns dieser Statutenteil wichtig. Und ich sage das jetzt am Anfang von der Predigt, weil ihr werdet nächste Woche ein E-Mail bekommen, wo der neue Statutenentwurf drin ist. Und er wird anders sein als unsere bisherigen Statuten, er wird kürzer sein. Er ist neu formuliert, das haben wir auch angekündigt. Wir haben einige Sachen drin gelassen. Wir haben sie jetzt mal an Peter Schneeberger geschickt und wir haben es auch einer Organisation geschickt, die Vereine berät. Die haben nochmal Anmerkungen gemacht. Unsere bisherigen Statuten sind ja 8 Seiten lang. Der jetzige Entwurf ist ungefähr bei 3,5-4 Seiten. Der Peter Schneeberger hat gemeint, sie seien immer noch reibelang. Man kann da ja unterschiedlicher Meinung sein, aber einfach nur um zu verdeutlichen, wir sind da dran, wir haben Vorlagen, Entwürfe, es gibt andere, die haben längere, es gibt wenige, die haben kürzere. Auf jeden Fall, wir wollen das mit euch diskutieren und anschauen. Am 5. Februar findet ein Gemeindeforum statt. Das haben wir letztes Jahr schon angekündigt und deswegen schicken wir euch jetzt rechtzeitig die Statuten, damit ihr sie lesen könnt und wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, schon vorgängig auch auf uns zukommen könnt, damit wir das vorbereiten können. Ihr bekommt aber noch was Zweites. Wir haben gedacht für uns, dass es nicht gut ist, wenn wir so geistlich lehrmäßige Fragen, was sind Älteste, was sind Diakone, was sind Diakoninnen, wenn wir die einfach in den Statuten klären. Und wir sind auch zu der Überzeugung gelangt, dass eine Gemeindeleitung den Auftrag hat, auf die Lehre einer Gemeinde zu achten. Und deswegen haben wir ein neues Gefäß entwickelt, das heißt Standpunkt. Standpunkt sind Dinge, die jetzt nicht durch unser Glaubensbekenntnis abgedeckt sind, aber die doch irgendwo wichtig sind für uns als Gemeinde, die zu klären oder auch zu erklären. Und wir haben das in einem zusätzlichen Dokument formuliert. Auch über den werden wir dann sprechen, ob wir dann am 5. Februar noch Zeit haben oder zusätzliche Treffen brauchen, das sehen wir dann. Das ist auch nicht zwingend notwendig, dass der im April fertig ist. Weil anders als die Statuten, die wir als Gemeinde verabschieden, werden Standpunkte nicht in einem demokratischen Prozess mit einer Abstimmung in Kraft gesetzt, sondern werden von uns als Gemeindeleitung verabschiedet. Lest es euch dann mal durch, wenn ihr es bekommt. Ich denke, das ist eine Neuerung und vielleicht für manche auch eine Herausforderung. Kommt am 5. Februar, sprecht mit uns und am 3. und 10. Februar werde ich voraussichtlich auch über das Thema geistliche Leitung predigen, weil uns das wichtig ist, dass wir da eine Klarheit bekommen, damit wir auch gut gemeinsam in die Zukunft gehen können. Am Dienstag machen wir die Sachen fertig und dann solltet ihr sie im Laufe der Woche bekommen. Heute Morgen möchte ich nicht allzu lang und nicht allzu tief, aber trotzdem mit einigem Gewicht und mit einer Klarheit über geistliches Wachstum reden. Und vielleicht wundert ihr euch, dass da vorne steht, als Kirche geistlich wachsen. Vielleicht würdet ihr sagen, ja, aber geistliches Wachstum, das ist doch meine Aufgabe. Ich muss ja geistlich wachsen. Ja und nein. Wir lesen mal miteinander einen Text und dann werdet ihr merken, dass geistliches Wachstum ganz viel mit Kirche und mit Gemeinde zu tun hat. Epheser 4, Vers 7 und Vers 11 bis 16 lesen wir. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Danke, Karin, für die schöne Veranschaulichung. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Als Kirche geistlich wachsen. Das habe ich zum Thema gesetzt und ich denke, ihr merkt ein Stück weit, wie Paulus von Gemeinde und von Kirche schwärmt. Ich finde es faszinierend, was er hier sagt und was er hier formuliert. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, er spricht ja von einem gewaltigen Potenzial. Er spricht von Dingen, die Gott der Gemeinde geschenkt hat. Gerade eben haben wir gesungen, riech beschenkt. Ja, er hat den Menschen geistliche Gaben gegeben. Er hat uns nicht nur einfach vergeben und dazu berufen, in den Gottesdienst zu kommen, sondern er hat uns Dinge anvertraut, mit denen er uns beschenken möchte. Im Urtext steht da Geschenk. Er gibt uns Geschenke. Und es zeigt zunächst mal, dass wir keine Einzelkämpfer sind und dass wir nicht einfach auch nur auf unsere natürlichen Ressourcen angewiesen sind beim Thema geistlichem Wachsen. Und dass wir auch nicht alleine unterwegs sind. Und auch, dass wir nicht alle gleich sind. Paulus hat vorher davon gesprochen, dass die Gemeinde eine Einheit ist, dass ein Gott, ein Leib und so weiter. Aber hier sagt er, wisst ihr, ihr seid auch ganz unterschiedlich. Ihr seid von Gott ganz unterschiedlich beschenkt, nicht nur unterschiedlich geschaffen, sondern auch begabt. Und die Unterschiedlichkeit, das weiß Paulus, kann eine Quelle von Streit sein. Kann eine Quelle von Unzufriedenheit werden. Aber Paulus sagt, diese Gaben, die Gott euch gibt, die sind doch ein gewaltiges Potenzial. Diese Menschen, die es in euren Gemeinden gibt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, diese Menschen, die sind dazu da, die haben eine Aufgabe. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also Paulus sagt uns hier, wisst ihr, ihr habt eine gegenseitige Verantwortung und eine gegenseitige Möglichkeit. Er redet nicht nur von dem einen, der alles macht oder von der kleinen Gruppe, sondern von einem Zusammenwirken. Und er bringt immer wieder dieses Bild vom Leib, vom Körper. Er erwähnt zwar ein paar medizinische Details, aber es geht ihm nicht so sehr darum, jetzt alle medizinischen Details auf die Gemeinde zu übertragen. Aber er sagt, das, was Gott in dieser Welt schafft, das gleicht doch diesem Leib, wo es unterschiedliche Körperteile gibt. Und diese unterschiedlichen Körperteile sind für unterschiedliche Aufgaben da. An anderer Stelle sagt er, manche sind sichtbar, manche sind weniger sichtbar, manche sind ehrenvoll, manche sind weniger ehrenvoll. Aber all diese Körperteile sind wichtig, damit der Körper funktioniert, damit er sein Ziel erreicht, damit wir ausgerüstet werden. Und das ist das gewaltige Potenzial, was jede Gemeinde hat, was auch in unserer Gemeinde vorhanden ist. Und die Frage ist, wollen wir das ausschöpfen? Wollen wir Gemeinde Gottes sein? Wollen wir die Geschenke entdecken, die Gott uns gegeben hat? Wollen wir uns ausrüsten lassen von den anderen? Dürfen andere mir dienen und darf ich selbst zum Diener anderer werden? Das ist die entscheidende Frage, wenn wir auch über uns als Gemeinde und die Zukunft nachdenken. Nicht, ob jetzt Zell oder jenes in den Statuten drin steht, sondern die Frage ist, wollen wir geistlich den Auftrag leben, den Gott uns gegeben hat, mit den Mitteln, die er uns geschenkt hat, mit den Menschen, die er uns gegeben hat? Wollen wir uns das zum Ziel setzen, dass wir uns gegenseitig zum Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus aufgebaut wird? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Gemeinde eine Leitung braucht und dass man vor allem auch eine Klärung von Autorität und Macht braucht. Aber ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn man leiten möchte und leiten will und leiten tut, sondern dass es auch unser Auftrag ist. Und nicht jeder in der Gemeinde ist ein Leiter, aber jeder hat von Gott eine Gabe und eine Fähigkeit gegeben. Hier, Paulus sagt, jedem hat er seinen Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und es ist nicht auch nur annähernd so, dass diejenigen, die immer hier vorne stehen, die wichtigsten wären. Freveni kommt jede Woche und putzt unter der Woche unsere Räumlichkeiten. Und wenn sie das nicht tut, wenn sie es nicht regelmäßig tun würde, dann würdet ihr das merken. Und dann wäre der Sonntagmorgen auch nicht so schön, wenn man dann aufs stille Örtchen geht und lieber flüchten will als bleiben. Und deswegen denke ich, wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann müssen wir uns bewusst machen, es gibt da doch ein gewaltiges Potenzial, was Gott in unsere Gemeinde gelegt hat, was er uns gegeben hat, Geschenke. Wollen wir die annehmen und auspacken? Jetzt kommt aber noch was dazu. Vielleicht, ich weiß nicht, wie denkst du über geistliches Wachstum? Was ist dein Ziel? Hast du dir Ziele gesetzt? Denkst du vielleicht, ja, ich möchte schon ein bisschen geistlicher werden. Ich möchte schon ein bisschen zulegen. Ein bisschen mehr Bibel lesen, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr Geld geben. Ist das dein Ziel? Paulus hat ein völlig anderes Ziel. Das, was er formuliert, ist eigentlich atemberaubend. Es ist eine begeisternde Möglichkeit. Er sagt, das, was die Menschen in der Gemeinde tun, soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben, in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Wuhu! Merkt ihr, was daran begeisternd ist? Diese Möglichkeit, dass ich wachsen und reifen kann, dass ich Jesus ähnlicher werden kann, dass ich nicht ich selbst die Begrenzung und der Maßstab bin, sondern dass da was wächst, was wirklich reif wird, wo Charaktere und Menschen verändert werden. Und ich denke, das spüren wir so ein bisschen bei dem Video von der Tina Weiß, von der Venus. Und ich bin ein bisschen neidisch auf die Frauen, dass sie den Abend mit ihr verbringen dürfen am 15. Februar, weil ich finde, das ist doch ein immer wieder ein Geschenk zu sehen, wie Gott Menschen verändert. Und Paulus sagt hier, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Paulus sagt, weißt du, Christsein hat gewisse, dein Glaube ist gewissen Anfechtungen ausgesetzt. Dein Glaube ist gewissen Bedrohungen ausgesetzt. Dein Glaube ist nicht von alleine stark. Und wenn du alleine bleibst, wirst du auch nicht alleine geistlich Überflieger werden. sondern die Vision und die Vorstellung von Paulus ist, dass die Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde mit ihren Gaben sich so gegenseitig dienen, dass am Ende wir geistlich reif sind. Dass wir nicht mehr kindisch sind und ständig verwirrt werden, sondern dass wir ein Fundament haben, auf das wir bauen können. Dass wir Wurzeln haben, die standhalten. Und ich finde das wirklich interessant. Ich habe das auch noch nie gehört, dass so Taue reißen können, wenn so ein Schiff im Hafen ist und die Pegelschwankungen zu hoch sind, dass man dann, natürlich ist es gefährlich, wenn solche Taue reißen und dass man dann rausfährt. Und Paulus sagt, ihr müsst aber genau das nicht nötig haben, sondern ihr sollt nicht so wie ein Schiff sein, was von Wellen hin und her geworfen wird, sondern was Stabiles. Nicht unsicher, nicht unklar, nicht beladen, nicht vom Wind hin und her blasen, sondern wirklich reif werden. Jetzt muss ich aber sagen, weißt du, Möglichkeit bleibt Möglichkeit. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, das Wirklichkeit werden zu lassen. Möglichkeit ist da. Aber wenn wir nicht anfangen, als Gemeinde geistlich miteinander vorwärts zu gehen, miteinander Ziele zu verfolgen, uns miteinander auf das einzulassen, was Gott mit uns machen möchte, dann werden wir das auch nicht erleben. Wenn wir nicht miteinander ringen und kämpfen und verlieren und siegen und trauern, sondern gegeneinander. Dann wird's uns irgendwann nicht mehr geben. Das ist nicht die Vision von Gott. Dass das Herz auf einmal der Lunge sagt, hey, pump mal ein bisschen mit. Oder dich brauche ich nicht. Oder dass es die Lunge auf einmal Herz werden will. Sondern, dass man das Gemeinsame entdeckt. Es gibt eine Möglichkeit, geistlich zu wachsen in dieser Welt. Es gibt eine Möglichkeit, geistlich zu reifen. Und das ist die Gemeinschaft von Christen, die in der Kirche, in der Gemeinde zum Beispiel sichtbar wird. Natürlich kann das auch in einem Hauskreis sein. Aber wir sind Gemeinde. Wir sind kein Hauskreis. Wir wollen als Gemeinde diese Vision leben, die Paulus da formuliert. Wir möchten das Potenzial nutzen. Wir möchten uns nach dieser Möglichkeit ausstrecken, geistlich zu reifen. Und das Dritte ist, wir möchten den gemeinsamen Weg beschreiten, den Paulus hier beschreibt. Und da ist ganz interessant, welcher Weg führt denn zu geistlichem Wachstum? Und er sagt hier, es ist Liebe und Wahrheit. Er sagt, stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich denke, Paulus beschreibt hier was Wichtiges. Er sagt, dieses Miteinander, das ist wichtig, das ist essentiell, das ist von Gott gewollt. Unsere Unterschiede, unsere Vielfalt ist ein Geschenk Gottes, ist Ergebnis seines Wirkens. Und es kann zusammenwirken, aber wir brauchen zwei Dinge, wir brauchen Liebe und Wahrheit. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Also wir merken auch die Metapher, die Paulus hier verwendet. Das ist ja ein Prozess, oder? Das ist nichts, wo ich jetzt einfach auf den Knopf drücke und sage, jetzt habe ich es gecheckt und jetzt läuft es. Deswegen braucht es immer wieder auch die Ermahnung. Lest mal, was Paulus den Ephesern schreibt oder den Korinthern oder den Römern. Oder hört euch die Predigt im Internet nochmal an vom Anfang Januar zur Jahreslosung, wo der Peter Hechler erzählt hat, wie oft fordert Paulus die Gemeinde dazu auf, Einheit zu bewahren, Einheit zu leben, Einheit zu suchen. Ja, ihr sagt, natürlich seid ihr schon eine Einheit. Hier im Epheserbrief sagt er das. Der Heilige Geist hat euch zu einer Einheit gemacht. Aber gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, die Einheit zu bewahren. Nicht den Streit zu suchen, sondern den Frieden zu suchen. Nicht den Kampf, sondern das Miteinander zu gestalten. Nicht das Gegeneinander, sondern das Füreinander und das Miteinander. Und das ist unsere Aufgabe, das bleibt unsere Aufgabe. Auch das sagt Paulus. Und wenn wir das tun, da muss ich eins zurück noch, das habe ich glaube ich nicht hier drauf. Genau. Dann werden wir auch zur vollen Einheit gelangen. Einheit muss wachsen, auch wenn sie schon mal geschenkt ist vom Heiligen Geist. Und der Weg zum Wachstum ist Liebe und Wahrheit. Es gibt Liebe ohne Wahrheit. Und das ist Heuchelei. Ach, du bist so gut und du machst alles toll und wunderbar und dann redet man hinten rum oder meint es gar nicht ehrlich. Das ist nur Heuchelei. Und jeder weiß, dass er sich danach nicht sehnt, oder? Wir wünschen uns von unseren Ehepartnern ehrliches Feedback und nicht irgendwelche tollen Kalendersprüche, die wir auswendig gelernt haben. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Und Wahrheit ohne Liebe ist Brutalität. Ist Moralismus. Und Gesetzlichkeit und im Endeffekt eben doch Heuchelei. Auch Heuchelei. Wahrheit ohne Liebe. Wenn einer sich hinstellt und sagt, du musst es nur so und so machen und ich weiß es genau und du machst es einfach nicht richtig, was vermittelt er für ein Bild? Ich hab's im Griff. Ich habe keine Gnade nötig. Ich bin besser wie du. Und das ist genauso Heuchelei. Das ist Brutalität. Und Paulus weiß, wir brauchen beides. Und wenn es um Liebe und Wahrheit geht, dann ist ja die Frage, was sind denn Maßstäbe für uns? Woran erkennen wir denn, dass Liebe Liebe ist und Wahrheit Wahrheit ist? Und mir ist wichtig, erst letzte Woche habe ich mit jemand drüber geredet. Deborah hat in unserer Wohnung den Spruch von Augustinus aufgehängt: Liebe und tu, was du willst. Ja, der Spruch, der stimmt. Wenn die Definition von Liebe ist, dass Jesus für uns stirbt, als wir seine Feinde waren. Das ist die Definition von Liebe. Definition von Liebe ist nicht, ach, ich pack da meine romantischen Rosen aus. Sondern die Definition von Liebe im Neuen Testament ist Hingabe. Bereitschaft bis zum Tod. Obwohl mir jemand gar nicht gut gesinnt ist. Der Maßstab für Liebe und Wahrheit ist Jesus. Jesus war auch nicht immer nur nett. Oder? Ich habe heute Morgen leider im Bus, musste ich aufhören. Der Busfahrer hat mir erzählt, dass er... Ich habe gesagt, ich bin Pfarrer, er ist Busfahrer, nee, ich habe Pfarrer, Preacher. Dann hat er mir erzählt, dass er Muslim war und jetzt Atheist ist und so. Ist cool, ich freue mich drauf, der ist im Ortsbus, habe ich immer 5 bis 10 Minuten, um mit dem zu reden. Aber dann meinte, ja, Jesus, damit habe ich kein Problem. Ich weiß nicht, ich musste dann gehen, aber ich meine, Jesus konnte schon auch sehr deutlich werden. Oder er hat zu den religiösen Leuten, da hat er gesagt, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht. Der ist manchen Leuten auch auf den Fuß getreten. Auch mir schon. Liebe und Wahrheit, der Maßstab ist Jesus. Die Grundlage für Liebe und Wahrheit ist immer die Gnade Gottes. Die Grundlage für Liebe und Wahrheit, für die Begegnung untereinander, für unsere Gemeinschaft, ist immer die Gnade Gottes. Deswegen feiern wir immer das Abendmahl oder regelmäßig das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, wir selbst haben beides nötig, Liebe und Wahrheit. Und selbst wenn Gott wahr zu uns ist und den Finger in unser Leben legt und sagt, du bist schuldig an mir und du verdienst eigentlich Gottes Zorn, sagt Jesus gleichzeitig, und ich sterbe für dich und ich biete dir meine Liebe und Vergebung an. Die Grundlage für Liebe und Wahrheit ist immer Gottes Gnade. nicht meine Gerechtigkeit, sondern Jesus mit dem, was er mir schenkt. Und die Quelle von Liebe und Wahrheit, wie werde ich denn zu einem liebenswürdigen Menschen, der selber Liebe und Wahrheit weitergibt? Die Quelle ist das Evangelium. Dass ich selbst immer wieder das Evangelium höre und anwende und auf mich beziehe und verwende und sage, jawohl, ich brauche diese Gnade. Dass ich aus dem Evangelium heraus lebe, sonst wird alles nur zu Moralismus und Gesetzlichkeit oder Relativismus. Ihr erinnert euch vielleicht ganz ferne, letztes Jahr habe ich da mal drüber gepredigt, die zwei großen Feinde des Evangeliums sind Moralismus und Relativismus. Weil beide aus dem Blick verlieren, was nur die Gnade tun kann und was die Gnade tun will. Nämlich neues Leben schaffen. Und deswegen ist die Quelle von Liebe und Wahrheit für mich ganz persönlich das Evangelium. Und wenn du mal verstehst, dass du geliebt bist, nicht weil du so toll bist, sondern obwohl du Gott enttäuscht hast, fällt es dir einfacher, andere zu lieben. Nicht, weil sie so toll sind, sondern obwohl sie dich enttäuscht haben. Wir werden es gleich feiern miteinander im Abendmahl. Und ich lade uns ein, jetzt einfach noch zwei Lieder zu singen. Zwei Lieder, die wir nicht einfach singen wollen, sondern die wir vor Gott zusingen möchten. Das erste Lied heißt I Come in Simplicity. Longing for purity, to worship you in spirit and truth, only you. Es geht nicht um komplizierte Sachen. Es geht nicht um meinen Rechenschaftsbericht. Es geht nicht darum, dass ich meine Qualitäten vorweise, sondern dass ich mich danach ausstrecke, mich von Gott beschenken zu lassen. Das Potenzial zu entdecken, die Möglichkeit zu nutzen und mich durch seine Liebe und Wahrheit prägen zu lassen.